Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des MCO-Talk. Heute erwartet euch mal wieder eine Folge mit Gast. Zu Gast ist Britta Zitariuk. Sie arbeitet mit Eltern autistischer Kinder. Und warum sie das tut, hört ihr jetzt. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zu diesem MCO-Talk, wo wir uns echt einem spannenden und sehr interessanten Thema widmen und ganz, ganz viel Wissen, denke ich, mitnehmen können von meinem Gast heute, der lieben Britta. Herzlich willkommen, Britta Zitariuk.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Sehr, sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst. Britta, ich stelle ja mal unsere Gäste ein bisschen vor. Und also ich habe mich umgeguckt, das Thema ist so groß. Ich sage da vorher mal gar nichts zu. Aber ich habe mir drei deiner Qualifikationen rausgesucht, denn du bist Entspannungspädagogin. Das
Stimmt.
finde ich wirklich sehr, sehr interessant. Das verbindest du oder darauf hast du gesattelt irgendwann den Neurocoach. Also ein Coaching-Ansatz, der einen sehr stark in die Welt der Neurowissenschaften auch mit hineinnimmt.
Genau.
Da ist auch ein bisschen EMDR-Wissen mit drin, ja?
Absolut, ja.
Also gerade bei dieser Ausbildung, die du gemacht hast. Und dann hast du irgendwann auch noch gesagt, jetzt mache ich auch noch Mimikresonanz.
Genau, es ist noch ganz frisch, in der Tat. Das war es dieses Jahr.
Ja, aber das ist toll, weil also meine Erfahrung hat gezeigt, dass wir arbeiten ja ähnlich von der Grundstruktur. Ich als M-Trace-Emotionscoach, du als Neurocoach und ich würde sagen auch irgendwo Emotionscoach. Meine Erfahrung war, dass die Mimikresonanz sich da wie Faust auf Auge dran geheftet hat.
Ja, ganz genau. Das war auch eigentlich der Hintergrund, ne? Ich hatte irgendwann von einer Kollegin davon gehört gehabt. Die hatte schon vorher bei Silvana und Lea eine Ausbildung gemacht gehabt zum Emotionscoach und hat dann gesagt, Mensch, hier Mimikresonanz fehlt ihr noch, hast du da nicht Lust? Du brauchst das andere vorher nicht. Und dann dachte ich so, ja, das könnte in der Tat sehr hilfreich sein, weil wenn ich hier die Eltern sitzen habe, und ich verrate jetzt schon mal das Thema, die Eltern von autistischen Kindern hier sitzen habe, dann hatte ich schon immer so den Eindruck, ich glaube, ich kann die ganz gut lesen, aber das ist alles so intuitiv. Und das, was mir so fehlte, war dieses Hintergrundwissen. Und deswegen habe ich die Mimikresonanz hinterhergeschoben, um einfach mal zu verstehen, was mache ich denn da eigentlich?
Und du hast es jetzt schon sehr schön übergeleitet, dass dir dieses, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Lesen können der mimischen Ausdrücke, also des Gesichts, um es ganz platt zu sagen, durchaus hilfreich ist in deiner Arbeit, denn du arbeitest, begleitest, coachst Eltern, ja, von besonderen Kindern und das aber auch noch mal in einem sehr engen Zuschnitt, nämlich Eltern von Kindern, die irgendwann eine Autismusdiagnose bekommen oder bekommen haben.
Genau.
Genau. Wie kommt man zu einem solchen Thema, meine Liebe?
Das war eigentlich naheliegend und ich habe es selber lange Zeit überhaupt nicht gesehen. Ich habe mich schon 2010 selbstständig gemacht, erst als Entspannungspädagogin. Da hat dann irgendjemand mal zu mir gesagt, Mensch, an dir ist ein guter Coach verloren gegangen. Da dachte ich mir so, hä, was ist denn Coach? Und dann bin ich da mal so auf die Suche gegangen, was heißt denn das? Und habe dann so meine Coachingsausbildungen gemacht. Und dann habe ich ganz unterschiedliche Menschen gecoacht, die letzten, ja, also die 10 Jahre zwischen 2010 und, ich sag mal, Beginn von Corona. Begonnen hatte ich mit Müttern oder Frauen, die einfach Beziehungsprobleme hatten. Dann bin ich irgendwie so in das Business Coaching gerutscht. Während Corona habe ich dann Job Coaching gemacht, also nochmal ganz was anderes. Und nach Corona habe ich dann so für mich gedacht, Mensch, Was willst du eigentlich? Also bisher sind mir so alle meine Zielgruppen, sage ich jetzt mal so, zugelaufen, ohne dass ich da groß was dafür getan habe. Und ja, irgendwann steht man so an dem Punkt und überlegt einfach, ja, das kann ich jetzt irgendwie alles ganz gut. Da war ich auch nicht unerfolgreich. Und trotz alledem, was mache ich denn? Und ich habe mir also dann einen Coach gesucht und habe gesagt, so, jetzt mal hier eine richtige Positionierung. Und die musste gleich so lachen mit mir, weil sie sagte, Mensch, Britta, du erzählst immer von deinem autistischen Sohn. Ständig. Und du erzählst ständig, wie man Eltern stärken müsste. Und ja, es war so dicht vor meiner Nase, dass ich es einfach nicht sehen konnte.
Kommt vor.
Genau. Und damit hast du schon rausgehört, ich habe selber einen autistischen Sohn, der ist mittlerweile 29, also
Der
er
steht im Leben, ne?
ja, nicht ganz so, wie ich es mir wünsche, aber ja, besser als viele andere
Ich hatte
Autisten.
mir aufgeschrieben, auch Kind 2. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, er lebt mit seinem Asperger-Autismus.
Genau.
Lebt damit ja eigentlich auch, weil er so einen Rahmen bekommen hat, wie du ihn geben konntest, wie eure Familie
Genau.
ihn geben konnte, ganz gut.
Genau. Also
Kann
er
auch
lebt damit.
anders laufen.
Das ist richtig. Genau. Also es kann ganz anders laufen, und das hat unterschiedliche Gründe, ne? Und es kann anders laufen, weil die Rahmenbedingungen nicht gestimmt haben. Es kann aber auch anders laufen, weil der Autismus so stark ausgeprägt ist, dass es gar nicht anders geht. Also wir haben ja eine Wahnsinnsspanne von eigentlich total hilflos und nonverbal bis hochintelligent, und die können eigentlich ihr Leben ganz alleine wuppen. Mein Sohn liegt so unter dem, der es ganz alleine wuppen kann. Das hätte ich mir vor ihm gewünscht, aber so ist es eben nicht gekommen. Er lebt in Potsdam, hat ein betreutes Einzelwohnen. Das heißt also, da kommt zweimal in der Woche jemand und unterstützt einfach so bei allen lebenswichtigen Dingen. Also das geht los bei Haushalt, die schauen mit auf die Finanzen, die helfen im Job und solche Sachen.
Ja, toll, dass es sowas gibt.
In
Also,
der Tat, ja, das stimmt.
ich habe mich ja so ein bisschen auf deiner Website auch getummelt und hier und da mal gelesen und ich hatte den Eindruck, es ist gar nicht so selbstverständlich, dass es diese Hilfen heute gibt, B, dass man weiß, wie man rankommt und C, dass sie dann auch noch bewilligt werden, wenn man weiß, wie man eigentlich rankommen würde.
Ist alles genau richtig, genau. Also ganz viele haben einfach erstmal gar keine Ahnung. So ging es mir auch, als mein Sohn die Autismusdiagnose mit 11 bekam. Man weiß einfach nicht, was ist denn jetzt irgendwie zu tun. Und ich habe mir das dann so peu à peu einfach zusammengesucht, ne? Also solche Dinge wie, das Kind braucht auf jeden Fall einen Schwerbehindertenausweis, weil Autismus nun mal eine Behinderung ist. Da fragt man sich immer, was für eine. Also es wird einsortiert als seelische Behinderung. Ne, körperliche Behinderungen können dazukommen, ist aber ein anderes Thema. Psychische Behinderungen, ja, oder eine geistige Einschränkung können auch dazukommen. Das kommt wieder so auf den Autismus an. Früher hat man vom frühkindlichen Autisten gesprochen. Ne? Das hat man ja jetzt irgendwann mit dem neuen ICD abgeschafft und es ist nur noch Autismus-Spektrum. Aber früher, die frühkindlichen Autisten, die waren ganz häufig auch mit geistig behindert.
Okay.
Das sind auch
Das
die,
ist ja wichtig, entschuldige, wenn ich ins Wort falle, dass wir auch für unsere Zuhörenden an der Stelle mal klar sagen, bitte trennt das. Bitte,
genau.
bitte trennt es.
Genau. Also wir müssen einfach gucken, was war denn früher irgendwie da? Ich finde, diese Erklärungen sind gut, um es für sich nochmal ein bisschen einzusortieren. Obwohl man eben festgestellt hat, dass es einfach auf viele Kinder nicht mehr so zutrifft. Ne? Also wir hatten eben diesen frühkindlichen Autisten, der auch sehr in sich zurückgezogen ist. Die Älteren unter uns, die kennen vielleicht noch Rayman. Ich glaube, der hat in den 90ern gespielt mit Dustin Hoffman und Tom Cruise. Dustin Hoffman hat es hervorragend gespielt. Allerdings hat er so vermittelt, dass eine Inselbegabung, ne, er konnte ja dann das Telefonbuch auswendig lernen, Karten zählen und solche Sachen, dass eine Inselbegabung gleichzeitig zum Autismus gehört. Das stimmt nicht, sondern eine Inselbegabung ist ein eigenständiges Krankheitsbild und trifft auf Autisten halt genauso häufig zu wie auf alle anderen Menschen auch. Es wird aber aufgrund des Filmes gerne einfach so zusammengebracht. Und dann haben wir den Asperger-Autisten, der hat seine, ja, ich sage jetzt mal so, seine Einschränkung, seine Behinderung eigentlich in der Sozialkompetenz. Der kann nämlich gar keine Gesichter im Regelfall lesen oder nur sehr schwer. Also die Extreme, ne, Lachen und Weinen, das kriegt er schon hin. Aber gerade wenn so die Mimik anfängt zu kippen. Und wir kennen das alle spätestens im Kindergarten, ne? Die machen irgendwie, die sind lustig miteinander, die kitzeln sich vielleicht und machen eine Kissenschacht und haben also einen Wahnsinn Spaß und irgendwann kippt es bei einem Kind und das findet das nicht mehr lustig. Und das sieht ein Asperger-Autist nicht. Und auch versteht er dann nicht, warum weint dieses Kind. Ne? Also, die können das bedingt lernen. Dazu muss aber ein Interesse da sein. Unser Sohn hatte dieses Interesse immer. Der wollte immer verstehen, wie funktionieren alle anderen. Deswegen hat er interessanterweise Masseur gelernt. Da hat selbst seine Therapeutin damals gesagt: Ja, Kind, das ist doch so mit Menschen und Anfassen und so.
Ja.
Und er sagte aber damals ganz klar: Ja, das stimmt. Und das ist meine tägliche Therapie. Ich werde das jetzt lernen. So. Mittlerweile sind seine menschlichen Studien abgeschlossen. Er hat vor ein paar Jahren diesen Job dann aufgegeben, einfach weil er mit der Struktur in so einer Physiotherapiepraxis nicht klargekommen ist, immer wieder rausgeflogen ist. Und also ich konnte das echt verstehen, wenn man aus mehreren Jobs immer in der Probezeit dann rausfliegt, hat man große Selbstzweifel. Und wir haben ihn dann auch ermutigt, wirklich diesen Job aufzuhören und über das Arbeitsamt einfach mal zu gucken. Was kannst du denn jetzt machen? Genau.
Spannend.
Genau, und dann haben wir ja noch den atypischen Autisten. Also auch den gab es damals schon. Der hängt irgendwo zwischen dem Frühkindlichen und dem Asperger. Also das war schon immer ein Autist, den man nicht richtig einsortieren konnte. Der hat ganz viel von dem frühkindlichen Autist. Die sind häufig auch zurückgezogen, können aber nur bedingt Gesichter lesen und mit der Kommunikation hapert es eben auch häufig. Und so in den letzten Jahren hat man einfach gemerkt, die diagnostizierten Menschen, das sind ja auch häufig Erwachsene drunter, die kann man nicht mehr richtig einsortieren. Also wir können die nicht mehr in diese drei Schubladen irgendwie stecken, sondern die haben ganz häufig eben ein bisschen was von hier, ein bisschen was von da. Und ja, und dann hat man einfach so beschlossen, es macht total Sinn, von einem Autismus-Spektrum zu
Ja,
sprechen.
klar.
Ja, dann haben wir natürlich so ein bisschen dieses Schubladengetue aufgehoben, was ich sehr begrüße auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich es auch wieder hilfreich, weil man einfach als ja, neurotypischer Mensch, also sprich als normaler Mensch, manchmal eben diese Schublade braucht, um sich so selber ein bisschen im Kopf sortieren zu können.
Ja, um auch einordnen zu können, was da beim anderen ist, weil wir kennen es ja nicht.
Genau, und wir können das ganz wenig auch nur
Ja,
nachempfinden.
genau. Wir haben viel mehr neurotypische Menschen um uns als neurodivergente Menschen oder neurodiverse Menschen, je nachdem, wie man es sprechen möchte. Mir kam gerade spontan eine Frage, jetzt wo das Autismus-Spektrum-Störung heißt, wie zufrieden bist du mit dem Begriff Störung?
Ich lasse ihn grundsätzlich weg.
Okay. Vielleicht ein Grund?
Ja, natürlich, weil also ich finde, es ist keine Störung, sondern die Gehirne von neurodivergenten Menschen funktionieren einfach anders. Und ich sehe es auch nicht so, dass wir so viel mehr neurotypische Menschen haben, wenn wir mal alle zusammenzählen. Also die Autisten, die
Ja.
ADSler, die Hochsensiblen, die Hochbegabten und auch noch die mit Dyskalkulie und
Ja.
Dyslexie zu
Ja,
tun
krass.
haben, dann kommen wir fast auf 50%. Also je nachdem.
Du hast mich schon.
Ja. Aber interessant ist eben, dass die Neurotypischen die Regeln machen, die passen halt für fast 50% der Bevölkerung leider nicht. Also weder im Kindergarten, wobei die noch relativ flexibel sind, das Schulsystem passt für die meisten der neurodivergenten Menschen überhaupt nicht. Und das wird eigentlich immer schlimmer. Und ich führe es so ein Stück weit darauf zurück, dass die Eltern heute einfach anders erziehen. Und ich meine es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes positiv. Ja, die sind viel, ja, freundschaftlicher mit ihren Kindern, viel zugewandter, lassen ihre Kinder eben so erstmal, wie sie sind, ohne zu sagen, ja, jetzt mach mal so oder ich hätte dich gerne in jener Schublade. Und dann passt unser System der Schule nicht mehr. Ja, auf der einen Seite so dieses offene, freundschaftliche, zugewandte und so ist unser Schulsystem halt leider gar nicht.
Das stimmt. Ja, und also ich wohne hier gegenüber einer Kirche und da kommt regelmäßig eine Grundschule zum Schulgottesdienst. Und die Anzahl der Schulbegleiter in dieser Grundschulgruppe steigt kontinuierlich. Also es sind faktisch nicht alles Lehrkräfte, die dann donnerstags morgens mit zum Schulgottesdienst gehen, sondern es sind wirklich viele, die Kinder, also Schulbegleiter, die Kindern im Schulalltag zur Seite stehen, würde
Genau.
ich jetzt mal positiv formulieren. Da habt ihr ja auch Erfahrungen mitgemacht, ne?
Genau, unser Sohn hat ab der 6. Klasse durchgängig bis zur 10., also bis zur mittleren Reife, einen Schulbegleiter gehabt, den kompletten Schultag über, weil er sich einfach überhaupt nicht organisieren kann. Und das merkt man halt jetzt auch im Haushalt, ne? Das ist im Prinzip so dieses Thema, wie organisiere ich mich? Er hat am Ende der 6. Stunde halt alle Bücher, alle Hefte auf dem Tisch gehabt, die er mitgenommen hat, weil er es nicht geschafft hat, nach jeder Stunde das, was jetzt vergangen ist, wieder in den Ranzen zurückzupacken. Und ja, und die Kinder, die haben einfach ihre Herausforderungen mit diesem Schulsystem. Und deswegen brauchen die Schulbegleiter, die die Aufgaben übersetzen. Also übersetzen klingt immer so, die sprechen eine Fremdsprache, ja, so ein bisschen vielleicht schon. Gerade Autisten nehmen einfach alles wortwörtlich. Und ja, unsere deutsche Sprache ist sehr missverständlich, wenn man es mal genau nimmt, ja.
Ja, man muss ja nur mal drauf gucken, wenn man jüngere Kinder hat, die ja auch, die deuten ja nicht. Da sagt man was und dann nehmen die das für bare Münze.
Genau.
Also das ist, glaube ich, da kann man als Zuhörer jetzt vielleicht so ein bisschen nachfühlen, wovon du sprichst, wenn man sich das mal bewusst macht, ne?
Genau. Und wir haben ja das in jeder Redewendung, ne? Also wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich sage, hast du einen Sprung in der Schüssel, dann gucken Kinder sich halt um, ist gar keine Schüssel da, was soll denn
Genau.
das? Ja, ist aber eigentlich ganz was anderes gemeint. Oder wir hatten so ein nettes Beispiel, als mein Sohn in der 7. Klasse war, musste ich zum Elterngespräch zu der Naturwissenschaftslehrerin und wir haben also über alles Mögliche gesprochen. Und dann sagt sie irgendwann zu mir, ach, jetzt muss ich Ihnen mal was erzählen. Sie weiß, dass sie keinen roten Faden im Unterricht hat und sie hat auch noch niemanden gefunden, der ihr beibringen kann, einen roten Faden beizubehalten während der Stunde. Aber mein Sohn hätte wohl immer wieder dazwischen gequatscht und hätte einfach versucht, diesen roten Faden zu finden und sie zurückzuführen. Aber sie war natürlich entsprechend genervt, weil sie leitet den Unterricht und nicht er. Und dann hat sie irgendwann zu ihm gesagt, ach Mensch, magst du jetzt den Unterricht gestalten?
Hat er ja
Also aus
gesagt.
diesem Entnervten raus. Und mein Sohn stand auf und sagt, ja, super Idee, mache ich. Und wenn man jetzt einfach nochmal sich vor Augen führt, der war 13. Normalerweise ist es 13-Jährigen hochnotpeinlich, vor die Klasse zu treten. Ja. Und da vielleicht auch abliefern zu müssen, aber er hätte das gekonnt. Und ich musste so schmunzeln und dann sagt sie, oh, und wissen Sie was? Letzte Woche ist mir das wieder passiert. Ich hätte das wissen müssen. Und ich dachte auch, wie herrlich reflektiert, schön.
Ja, das stimmt. Ja, da habt ihr dann aber vielleicht auch echt einen Glücksgriff nochmal gehabt an der Stelle, ne?
Das stimmt, in der Tat. Aber solche Sachen können dir einfach mit autistischen Menschen immer passieren, ne? Dass sie diese Dinge dann eben wortwörtlich nehmen. Und viele haben einfach sowas wie so unser Schamgefühl, haben die nicht. Die sind von sich überzeugt. Und also manchmal denke ich mir so, jeder von uns sollte so ein bisschen was Autistisches haben. Würde die Welt vielleicht deutlich einfacher sein. Man weiß es nicht.
Sag mal, deine Arbeit mit Eltern. Wir haben jetzt schon einen ganz guten Einblick bekommen, wie das Leben so für Menschen mit Autismus sein kann. Jetzt hast du ja aber die Eltern im Fokus.
Ist richtig.
Da geht ja noch mal ganz, ganz was anderes ab, denke ich mir. Jeder, der egal aus welchem Grund, Kinder mit einer Besonderheit hat, sei die körperlich oder geistig, seelisch, hat so eine Ahnung davon vielleicht, worüber wir sprechen wollen. Wenn diese, also A, die Frage, kommen die Eltern vielleicht auch mit so einem, ich habe das Gefühl, da ist irgendwas bei meinem Kind, oder kommen die zu dir, wenn sie wirklich schon eine Diagnose haben?
Sowohl als auch, in
Ja.
der Tat. Ja, genau. Und nachdem viele auch wissen, dass mein älterer Sohn ein ADHS-Kind ist, auch das haben wir im Prinzip alles einmal durch. Ja,
Ja.
ich habe so die beiden Extreme. Der eine, der mit dem Motto, zeig mir die Welt jetzt, und die Betonung liegt auf dem Wort jetzt.
Ja.
ja, liegt. Und dann der Asperger, der. Ja, so nach dem Motto, ja, die Welt kann schon irgendwie so ein bisschen warten. Also so richtig ehrlich hatte der das nie. Und beiden Kindern gerecht zu werden, war nicht immer so ganz einfach. Dann sind sie auch noch 5 Jahre auseinander.
Ja.
Hat es dann auch nicht leichter gemacht. Und insofern kommen eben da auch etliche Eltern, die entweder beides haben oder beides vermuten oder ne, das eine vielleicht schon diagnostiziert ist. Also ganz häufig wird ADS oder ADHS diagnostiziert, obwohl es ein Autismus wäre. Aber ich sage mal, ADHS oder ADS ist halt in unseren Breitengraden keine Behinderung. Das schrammt gerade drunter durch. Was ich irgendwie schade finde, weil auch ADS-Kinder, ADHS-Kinder sind ganz schön eingeschränkt in ihrer, ja, so wie sie einfach die Welt wahrnehmen oder wie sie die Welt erleben. Wenn ein ADS-Kind nicht ruhig sitzen kann, dann wird es immer anecken in der Schule.
Ja.
Und es ist in meinen Augen keine Lösung, die mit Ritalin und ähnlichen Präparaten zuzustopfen, um sie so zu haben, wie wir sie in der Gesellschaft bräuchten. Weil irgendwann sind die ja erwachsen und mittlerweile sind wir von dem Gedanken weg, dass sich ADHS auswächst.
Ja, es gibt ja
Hat
auch
man
viel,
jetzt.
viel mehr spätdiagnostizierte, also auch Erwachsendiagnostizierte.
Genau, und auch da, also ich meine, viele haben sich dann in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend Strategien angeeignet, mit denen sie dann gut oder zumindest besser im Erwachsenenleben umgehen können. So auch unser Sohn, seitdem der aus der Schule raus war, ist er richtig aufgeblüht, hat erst eine Lehre gemacht. Die hat er so gut gemacht, dass sie ihm ein Stipendium für ein Studium angeboten haben, wovon kein Mensch gedacht hätte, weil der ist so durch die Schule mit, weiß ich nicht, ja, einer schlechten 3 gerutscht, ja, so im Schnitt, wo jeder gesagt hat, ja, der und lernen. Also wir können alle froh sein, dass er überhaupt einen Schulabschluss hat, so nach dem Motto. Und kaum war der in der Ausbildung, habe ich so gedacht, ach ja, guck mal, jetzt hat er irgendwas, was ihn interessiert, wo der dafür brennt. Und dann funktionierte das auf einmal. Und auch heute, der hat sich einfach in seiner Arbeitswelt Strategien angeeignet, die für ihn einfach gut funktionieren, ne? Und ja, da wollen die Eltern einfach hin, ne?
Ja.
Also das ist ja sowieso für alle Kinder die Sorge hier, was wird aus denen mal werden, wenn die groß sind, kriege ich die überhaupt vernünftig groß? Und wenn sie dann auch noch solche Einschränkungen haben, die so gar nicht in unsere Gesellschaftswerte passen wollen, wird es natürlich noch schwieriger.
Das stimmt. Aber wie schön, dass wir jetzt gerade auch schon mal einfach so eine schöne Zukunftserzählung gehört haben, dass es nämlich einfach auch ja gut gehen kann,
Ja.
dass junge Menschen ihre Wege finden und dass oft auch so das Schulsystem wirklich so ein Gängelband ist, an dem die ein paar Jahre ihres Lebens sich bewegen müssen und dann danach wirklich auch so aufzublühen.
Ja, es prägt halt leider, weil es in dieser Prägungsphase ja auch stattfindet. Und wenn die Kinder dann schon diesen Eindruck gewonnen haben, ich kann nichts, ich taug für nichts, ich kriege das alles irgendwie nicht geregelt, was von mir irgendwie erwartet wird. Das ziehen die ja mit ins Erwachsenenalter. Wenn die dann nicht jemanden an der Hand haben, ob jetzt ein Mentor, ein Coach, Therapeuten, wie auch immer, der das nochmal ablöst, dann starten die wirklich schwierig in ihr Erwachsenenleben.
Ja,
Das
naja.
heißt nicht, dass man das nicht wegkriegen kann, ne? Aber
Aber wir wissen alle, was innere Anteile, egal wann sie entstanden sind, mit uns machen können, wie sich Glaubenssätze bilden und welche Kraft die einfach auch haben, wenn wir da nicht hingucken und mit diesen Themen dann auch arbeiten, ne? Also
Ja, ganz genau.
da ist ja unsere Zuhörerschaft da draußen wirklich auch prädestiniert, um genau zu verstehen, was du uns gerade sagen wolltest.
Ja, genau.
Jetzt ist die spannende Frage, mit welchen Themen kommen denn diese Eltern? Wenn man so ganz platt überlegt und vielleicht jetzt so in unserer Welt, du kennst ja auch über Mimikresonanz den Motivkompass, wenn ich da mal so hingucke, der steht hier links neben mir. Da geht ja ein gutes Stück Sicherheit auch für einen selber verloren, ne? Weil man hat ja plötzlich keine Antworten mehr auf Fragen, die das Leben plötzlich stellt. Könnte mir vorstellen, dass da auch so das Rotfeld, das Feld von Durchsetzung und Einfluss, wo wir sowas wie Erfolge verbuchen, wo wir Kraft, innere Kraft spüren, wo wir uns als selbstwirksam empfinden, dass das auch einen ordentlichen Knacks bekommt. Denn plötzlich ist mit Selbstwirksamkeit gar nicht mehr so weit her, weil wir ja noch gar nicht so wirklich die Handlungsmuster für uns haben. Das Feld Harmonie und Geborgenheit, das grüne Feld, das Feld der Verbundenheit wird sehr gefordert, denke ich.
Absolut.
Ja.
Ja.
Wenn wir ganz ehrlich sind, Inspiration und Leichtigkeit, das gelbe Feld, die Leichtigkeit geht ja oft erstmal wie mit so einem Knüppelschlag verloren. Das heißt, in deiner Arbeit mit den Eltern, ich vermute, du hast so einen bunten Ritt über den Motivkompass und durch alle Emotionen, die man so haben kann im Leben.
Also es ist in der Tat sehr, 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 sehr unterschiedlich. Das kommt immer darauf an, woher kommen die Eltern. Wenn ich jetzt mal so von meiner Geschichte ausgehe, ich habe schon 3 Jahre vor der Diagnose von Asperger Autismus gelesen gehabt. Ich hatte im Internet, leider gibt es den Artikel nicht mehr, aber damals gab es so eine Gegenüberstellung, ADS und Asperger
Okay.
Autismus. Und als ich das gelesen habe, ich habe das meinem Mann gezeigt und habe dem gesagt, ey, guck mal, das passt einfach viel besser. Und dann hatte ich ja 3 Jahre Zeit, mich mit dieser Diagnose Autismus und was könnten das heißen, schon mal irgendwie vertraut zu machen. Als ich also dann die Diagnose erhalten habe von der Psychologin, war das für mich jetzt kein Riesenschock mehr, sondern das war vielmehr so, naja, gut.
Aber
Was
nun
denke
warst
ich
du ja auch
jetzt?
schon eine erfahrene Mama. Ja,
Das kommt dazu, genau, ich habe schon Großen
und ein
gehabt.
Fünffach.
Genau. Und also das, was mir gefehlt hat, war dann so ein Plan. Ne? Also mir hat das rote Feld ganz krass gefehlt. Ich wollte dann wissen, was müssen wir denn jetzt machen? Gibt es irgendwas zu beantragen? Wo kriege ich Hilfe? So, und dann stand die da mit ihrer Kleenex-Box und sagte zu mir, ja, also das weiß ich jetzt alles nicht, aber ich könnte sie trösten. Sag ich, nee, Trost brauche ich jetzt irgendwie gerade nicht, ich brauche jetzt einen Plan. So, also solche Eltern habe ich ganz häufig und für die Eltern habe ich jetzt gerade ein Buch geschrieben, das kam im Februar raus, das heißt, mein Kind ist autistisch und da steht im Prinzip alles drin erstmal, was du wissen musst, wenn du die Diagnose bekommen hast, also von Schwerbehindertenausweis über Therapie, über prüf mal, ob dein Kind einen Pflegegrad bekommt. Wir sind ja so in diesem, also unser Kind ist ja immer für uns normal, ne? Also wir wissen schon, dass das Kind vielleicht anders ist, gerade wenn andere Geschwister noch da sind und dieses Kind trotzdem aus dem Rahmen fällt. Aber so wie dieses Kind eben ist, ist das für uns als Mama, als Papa das Normal. Ist halt anders. Und wir kommen gar nicht drauf, dass so ein Kind vielleicht einen Pflegegrad erhalten könnte, weil es so für uns klar ist, dass wir 2 Stunden am Tisch sitzen und mit dem Kind jeden Nachmittag Hausaufgaben machen oder weil es für uns so normal ist, dass wir jeden Morgen und jeden Abend mit ins Bad gehen und kontrollieren, dass die Zähne geputzt sind und dass sich das Kind gewaschen hat. Aber dass das vielleicht für einen 13-Jährigen nicht mehr normal ist, dass man dann täglich mit ins Bad geht oder dass man Kleidung rauslegen muss, damit sich das Kind, ich sag mal, Wetter angemessen anziehen kann. Ja, also darüber machen wir uns gar keine Gedanken. Wir machen das einfach. Es wäre aber all diese Beispiele schon Pflegegrad würdig.
Okay. Und
Ja.
Pflegegrad würde dann bedeuten, dass man in diesen Alltagssituationen Unterstützung bekommt oder
Auch
bekommt
das ist wieder
man.
unterschiedlich. Also das geht ja schon mal damit los, dass man wie bei älteren Menschen, die eben zum Beispiel bettlägerig sind, dass man Geld dafür bekommt, dass man sein Kind so intensiv unterstützt, wie man es eben macht. Das hat ab Pflegegrad 2 auch den großen Vorteil, wenn ich eben nicht den ganzen Tag arbeite, dass ich Rentenpunkte sammle als Mama.
Okay.
Das
Ah,
ist jetzt nicht
wichtige.
unerheblich.
Ja, das sind wichtige Dinge.
Ja, und also ich finde immer, du musst ja nichts davon machen. Du musst für dein Kind keinen Schwerbehindertenausweis beantragen. Du brauchst keinen Pflegegrad beantragen. Du musst allerdings die Konsequenzen kennen. Und erst dann, finde ich, kannst du eine Entscheidung treffen. Wenn du diese ganze Bandbreite einfach mal kennst, wenn du dann sagst, nee, also das will ich nicht, dann hat man da bestimmt gute Gründe dafür. Ja. Und dann ist irgendwie auch fein, ja. Mir sind die Rentenpunkte einfach abhanden gekommen, weil ich es eben mit dem Pflegegrad nicht wusste. Und das ist jetzt im Nachgang schade. Ich trauere da nicht drum, aber ich möchte jede andere Mama, jeden anderen Papa, der sich so intensiv um sein Kind kümmert, davor bewahren. Und es wird dem Kind ja nicht auf die Stirn tätowiert.
Das stimmt.
Weder das eine noch das andere. Ich muss es nicht meinen Schwiegereltern erzählen, wenn ich darauf keine Lust habe, und den Nachbarn muss ich es auch nicht erzählen. Aber es öffnet viele Türen, wenn man es hat. Auch für später, ne? Auch für die Autismustherapie, für alles, was ich beim Jugendamt dann beantragen möchte, ob das jetzt ein Schulhelfer ist oder weiß ich nicht, eine Ergotherapie oder solche Geschichten, werden ja dann nicht nur von der Krankenkasse, sondern eben auch vom Jugendamt mitfinanziert, je nachdem. Und später eben, wenn die Kinder erwachsen sind, dann vom Sozialamt.
Wichtiger Hinweis. Wir werden dein Buch auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Und
Danke.
jetzt schon mal an euch da draußen, die ihr zuhört. Wenn ihr denkt, wow, spannendes Thema, möchte ich ein bisschen mehr drüber wissen, einfach auch für meinen Handwerkskoffer, dann holt euch das Buch von der Britta und schaut da rein. Und das ist mit Sicherheit eine gute Quelle.
Genau.
Jetzt hast du es schon gesagt, das sind die einen Eltern. Es
Genau. Die
gibt
anderen
auch noch
Eltern,
anderen.
die kommen in der Tat und hadern mit der Diagnose. Also da höre ich dann Sätze wie, warum wir?
Ja, okay.
Warum mein Kind oder warum ich? Also das Krasseste, was ich gehört habe von der Mutter, war, warum straft mich Gott mit so einem Kind? Da muss ich selber erstmal tief atmen.
Ah, streifen wir ein anderes Thema?
Ja, schon allein, weil ich eben nicht finde, dass diese Kinder eine Strafe sind, und ich habe ihren Sohn kennengelernt, den fand ich jetzt auch nicht als Strafe. Aber gut, sie hat es ja trotzdem so erstmal empfunden.
Also die Empfindung ist erstmal von diesen anderen Eltern
Ja,
wie so ein
ich kann damit.
Schicksalsschlag, ne? Also dieser Satz,
Ja.
warum ich oder warum wir oder warum er, sie, wenn jemand plötzlich stirbt, ja, das sind ja ähnliche Redewendungen. Das heißt,
Ganz genau.
er hat einen Schicksalsschlag erlebt.
Genau, genauso muss man es sehen. Und da geht es dann noch gar nicht drum, hier beantrage für dein Kind erstens, zweitens, drittens, sondern vielmehr um mit der Diagnose erstmal klarkommen zu lernen. Also da geht es ganz viel um Ressourcenarbeit, um Selbstfürsorge, um ja auch diesen Schicksalsschlag so ein Stück weit abzulösen, dass es eben auch positive Seiten gibt, so ein Kind zu Hause zu haben. Genau. Also das sind so die zwei Elterntypen, die ich eigentlich regelmäßig da habe. Und manchmal kommt dann aber auch eine Mutter, die sagt so, ich brauche dich eigentlich gar nicht, weil, also ich habe das alles organisiert und ich bin fein mit meinem Kind, aber die Kita oder die Schule oder das Amt. Also die dann wirklich sagen so, sie haben von außen so die krassen Probleme. Sie werden von irgendwelchen Erziehern, Pädagogen, Lehrern, wie auch immer, ja, als schlechte Eltern dargestellt. Also quasi sie sind schuld, dass dieses Kind Autismus bekommen hat, was zwar rein genetisch vielleicht so sein mag, aber das hat ja nichts mit Erziehung zu
Nee,
tun, ja.
keine Schuld.
Ja, also ich finde es immer ganz schwierig, von der Schuldfrage zu
Ja,
sprechen.
auf jeden Fall.
Und oder die eben dann sagen, Mensch, jetzt habe ich das alles irgendwie beantragt und ich kriege ewig keine Rückmeldung vom Amt. Ich habe da schon angerufen und da kommt ewig nichts. Oder die haben meinen Antrag abgelehnt, mein Kind soll jetzt keinen Schulhelfer bekommen, weil sie der Meinung sind, das Kind braucht jetzt irgendwie was anderes. Aber mal ernsthaft, wer kennt denn das Kind am allerallerbesten? Das sind
Ja.
Eltern und nicht das Amt. Und da geht es dann häufig darum, also entweder, dass man nochmal unterstützt beim Schreiben von irgendwelchen Widersprüchen, dass man da auch da den Stress wieder los wird und sich nicht unendlich ärgert darüber. Oder dass man eben auch mal mitgeht in die Schule, mit den Lehrern spricht, so als neutrale Person, die aber selber ein eigenes autistisches Kind hat, das durch die Schule gegangen ist. Auch darauf reagieren Eltern, Lehrer immer wieder ganz gut dann, ne? Weil das dann nicht so dieses, ja, diese Mama will irgendwas ganz Besonderes für ihr Kind. Ja, dieses Kind hat es zwar verdient, was ganz Besonderes zu haben, aber die Lehrer sind da auch in ihrer Blase. Also es ist nicht so, dass ich die nicht verstehe, sondern die haben ja oft 25, 30 Kinder da in dieser Klasse und immer diese Sorge, wenn jetzt noch was obendrauf kommt. Also
Dann,
die
ja.
sind ja im Regelfall schon sehr belastet und dann kommt da so ein autistisches Kind, dann haben sie vielleicht noch drei ADSler irgendwie, in welcher Ausprägung auch immer in der Klasse. Vielleicht auch noch eins, das so im Lernen einfach Schwierigkeiten hat, ohne jetzt lernbehindert zu sein, sondern einfach langsam und lange braucht, bis es Dinge versteht. Ja, wie soll man denn da durchkommen als einzelner Lehrer? Also
Na klar, ja, wir haben ja schon gesagt, das Schulsystem ist eindeutig nicht darauf ausgelegt. Das
nein,
Schul
überhaupt nicht.
immer noch genauso wie zu der Zeit, als ich in die Schule bin. Also
Ja,
so
genau, ganz schwierig.
ganz schwierig. Ich würde gerne noch mal auf diese Gefühlslagen der Eltern zurückkommen, wenn die so kommen und es ist alles noch frisch und es ist vielleicht auch noch gar nicht so wirklich angekommen. Du sagtest, es ist ganz, ganz wichtig, da Ressourcen vielleicht nochmal hochzuholen, die verschüttet wurden durch so ein Ereignis oder sie auch überhaupt mal bewusst zu machen. Genauso wichtig ist es doch wahrscheinlich auch, dass denen mal jemand sagt, es ist okay, wenn du haderst, es ist okay, wenn du jetzt gerade traurig bist, es ist sogar okay, wenn du wütend bist.
Absolut. Genau, also das sind absolut die Dinge, die auch erstmal da sein dürfen und Raum haben dürfen. Und was ich auch gerne mache, ist nochmal zu gucken, welche Stärken hat denn das Kind. Wenn wir jetzt einfach mal die Diagnose außerhalb dieses Raumes parken, bis vor ein paar Tagen, ein paar Wochen gab es diese Diagnose ja offiziell noch nicht. Nur weil das Kind jetzt einen anderen Namen bekommen hat, ist es ja immer noch das eigene Kind. Das ist immer noch der Hans, der Philipp, die Eva, wie auch immer, ja. Also ein Kind, auf das sich die Eltern im Regelfall gefreut haben, mit dem sie bisher gut umgegangen sind und umgehen konnten. Und auf einmal ist da so eine Diagnose wie so ein Elefant im Raum, der irgendwie versucht, alles anders zu machen. Und da auch nochmal so diesen Schritt zurückzumachen und zu sagen, es ist trotzdem immer noch dein Kind. Das ist das Kind, was du zur Welt gebracht hast, auf das ihr euch gefreut habt, auf das ihr euch, wenn es nicht gerade mal irgendwie schwierig ist, immer noch freut. Und welche Stärken hat denn dieses Kind? Und da kommen dann ganz viele, viele Dinge so, ja, mein Kind macht das oder jenes und interessiert sich. Also ganz häufig haben die ja dann auch so Interessensgebiete, die wandeln sich über den Lauf der Jahre. Trotz alledem sind die Eltern immer wieder erstaunt, ja, was so ihre Kinder auch in jungen Jahren häufig schon wissen. Und sich das auch nochmal vor Augen zu führen, dass es eben nicht nur Probleme gibt, sondern dass die Kinder wirklich Stärken haben, die die Eltern meistens auch zu schätzen wissen.
Ja, die dann nur vielleicht mal in dem Moment übersehen werden. Es klingt fast so ein bisschen wie eine Biografiearbeit, wenn jemand seine Erfolge gar nicht wahrnehmen kann und
Ja,
ja, da noch
genau.
so die Perspektive gerade rücken hin auf, ja, auf das Wesen, das man liebt, ne? Im
Genau. Also
Regelfall.
das Kind ist ja nicht die Diagnose Autismus, ne? So.
Ja, das zu
Das hat
trennen auch.
Autismus und die Autisten sprechen ja auch selber von sich als Autist. Das ist eine Eigenart von ihnen. Die denken anders, die nehmen anders wahr, die kommunizieren häufig anders. Aber die finden sich ja selber im Regelfall gut, so wie sie sind.
Und für sie ist das ja auch normal.
Ja, natürlich, das ist ja
Oder
ihr
das,
Normal.
ich glaube, das ist an der Stelle vielleicht auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Auch, dass wir uns als sogenannte Experten, als Menschen, die mit Menschen arbeiten, immer wieder klar machen, Es gibt nicht das eine Normal, es gibt viele Normal.
Genau.
Und gerade in der Welt der neurodivergenten Menschen, da ist der Satz ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig.
Genau. Und ja, etliche neurodivergente Menschen haben so ihre Einschränkungen. Und da plädiere ich immer dazu, dass man sie stärkt in ihren Stärken, dass man schaut, dass man Strategien mit den Kindern entwickelt, dass die einfach einen guten Start in ihre Erwachsenenwelt haben können. Und das geht einfach nur über die Stärken und nicht über, ja, wir müssen jetzt unbedingt diese Schwächen ausmerzen. Nee, die sind halt einfach da.
Ja.
Aber wir haben auch Schwächen, also jeder von uns ja. Viele von uns können die vielleicht ganz gut irgendwie überdecken und eine Maske aufsetzen. Ob das immer gesund ist, ist halt die andere Frage.
Stimmt. Es klingt insgesamt auch nach einem sehr systemischen Thema. Also wir können den Kindern 10 Schulhelfer zur Verfügung stellen, Schulbegleiter oder ja, was es sonst noch alles gibt, wenn das System von den Eltern her nicht stabilisiert werden kann oder die Eltern in sich als System, da ist ja auch eventuell ein Paarthema noch mal dran,
Ganz häufig, ja.
dann kommt das ganze Mobile ja nicht in einen guten Schwung miteinander.
Ja, also es ist auch ganz häufig so, dass die Väter das gar nicht so sehr als Drama wahrnehmen, die Mütter dafür umso mehr. Dadurch sehen allerdings viele Väter auch nicht, was es vielleicht an anderen Möglichkeiten braucht. Na, ich hatte letztens mit einer Mutter gesprochen gehabt, da ging es um den Schulwechsel, also in die weiterführende Schule. Und wir hatten darüber diskutiert, na, welche könnte denn die richtige sein? Auch da gibt es ja kein richtig und falsch. Da kommt es ja immer auf das Kind an, welchen Rahmen an Unterstützung braucht es und kann die Schule den leisten? Da sage ich immer, geht ganz offen damit um, gerade beim Schulwechsel, aber auch bei der Einschulung natürlich in die erste Klasse. Vorausgesetzt, die Diagnose ist bekannt, ja. Das einfach auch die Schule die Möglichkeit hat, sich darauf einzustellen und entsprechend vielleicht einen Lehrer zu suchen, der Erfahrung mit autistischen Kindern hat, weil er entweder selber eins hat oder weil in seiner Verwandtschaft autistische Kinder sind und der oder die wirklich ja da Lust drauf hat, so ein Experiment in seiner Klasse mal zu machen. Die sind im Regelfall auch dankbar um jeden Schulhelfer, der da ist. Ja, weil sie einfach sehen, der bereichert die ganze Klasse. Also man hat immer so die Vorstellung, der Schulhelfer klebt dann an diesem autistischen Kind und kümmert sich nur darum. Von meinem Sohn weiß ich wirklich, wenn der mal irgendwie beschäftigt war und seine Arbeit verstanden hat und wirklich gearbeitet hat, dann ist die Schulhelferin immer mal in der Klasse rum und hat dem einen oder anderen mal noch erklärt, so, ja. Also die wäre jetzt nicht losgerannt und hätte dem Lehrer einen Kaffee geholt. Das wäre auch nicht ihr Job gewesen. Aber die muss sich ja auch während der Stunden nicht langweilen oder der Schulhelfer, ne? Und im Regelfall sind die dann schon bereit, einfach auch mal zu sagen, ja, hier, ne, der Lehrer macht das eine Kind, der Schulhelfer macht das andere Kind. Dann sind zwei zur selben Zeit versorgt. Das ist wunderbar. Ja.
Ach, sehr schön. Britta, wenn du so mit Blick auf diese Eltern, die ja durchaus auch mal bei jedem anderen Coach im Coaching landen können, weil es eine belastende Situation ist, weil man merkt, ach, die Kraft geht aus oder der Akku ist runter oder man hängt da vielleicht auch in einer Trauer fest über dieses in Anführungsstrichen Schicksal. Hast du ein Plädoyer oder einen Tipp oder so eine Aufforderung, Ermunterung für die, die diesem Podcast zuhören, mit Blick auf diese Menschen, diese Eltern?
Also ich sage mal, geht nicht, gibt's nicht. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, egal ob das in der Schule, auf einem Amt oder sonst wo war, wenn man hartnäckig genug dran ist, dann kann man wirklich Berge versetzen. Der einzige Grund, warum man es nicht kann, ist so der eigene Akku, den du gerade angesprochen hast. Und da sind wir wieder bei der Ressourcenarbeit, ne? Also ich muss natürlich schauen, dass ich meine Akkus jeden Tag, jede Woche vernünftig aufgeladen bekomme. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, ob ich da Entspannungskurse mache, ob ich zum Yoga gehe, ob ich meditiere, ob ich meine Begeisterung im Malen, im Tanzen, im Kochen sonst irgendwo finde. Dem muss man immer wieder in meinen Augen Zeit einräumen, damit die eigenen Akkus aufgeladen sind. Und dann kann man sich der Welt da draußen stellen. Allerdings ist es richtig, die Eltern neurodivergenter Kinder kämpfen deutlich härter, deutlich mehr als alle anderen Eltern. Das muss man sich bewusst machen. Und ich finde trotz alledem, eine Freundin von mir hat mal gesagt, die ist auch ein sehr gläubiger Mensch. Und wir hatten uns über unsere Kinder unterhalten. Ihre drei Söhne haben auch unterschiedlichste Erkrankungen, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen. Und die hat mal zu mir gesagt, weißt du, Britta, ich glaube, Gott hat uns diese Kinder geschenkt, weil wir ganz besondere Menschen sind. Nur besondere Menschen können mit solchen Kindern umgehen. Und ob man das jetzt Gott, Universum, wen auch immer nennt, ich bin bei weitem nicht so gläubig veranlagt, aber das ging mir selber damals sehr, sehr tief, dass ich so gedacht habe, ja, wahrscheinlich suchen die Kinder sich schon Menschen oder Eltern aus, die das auch irgendwie gewuppt bekommen.
Dann machen wir einfach mal einen Punkt.
Ja.
Ja, wir haben ja ganz am Anfang kurz darüber gesprochen, dass du irgendwann, ja fast durch Zufall, ne, weil eine befreundete Kollegin gesagt hat, Mensch, komm, mach mal zusammen, Mimikresonanz
Ja.
gemacht hast. Was ist dein größter Gewinn durch dieses Wissen?
Mein größter Gewinn ist, glaube ich, wirklich dieser Intuition noch mehr zu vertrauen. Also weil ich es jetzt ja so kognitiv verknüpfen kann. Ja, und auch so mit diesem Motivkompass, wo ich immer wieder dann so denke, ah, da, wo könnte es jetzt irgendwie einsortiert sein? Und dann weiß man ja irgendwie, was fehlt, ne?
Ja, das
So.
stimmt. Wir sagen immer so schön, jede Achse im Motivkompass ist eine Wippe und wie man die Wippe wieder in so einen
In die
sanften
Balance bekommt,
Ding
ja, genau.
kommt. Ja, super,
So. Das
schön.
ist so, glaube ich, der größte Gewinn da draus, ja.
Hast du dich im MCO-Institut wohlgefühlt?
Mega. Also wirklich, jederzeit wieder. Jetzt dieses Jahr bestimmt nicht mehr,
Auch gerade
aber
erst.
ich, ja, das auch. Aber ja, ich bin jetzt nicht so jemand, der permanent irgendwelche Fortbildungen macht. Ich stehe da sehr drauf, die Fortbildung, die ich gemacht habe, auch dann wirklich für mich zu verinnerlichen und damit zu arbeiten, bevor ich mich der nächsten Fortbildung irgendwie zuwende.
Sehr
Aber
vernünftig an der Stelle.
danke. Aber ich habe mich mit Lea und Silvana sehr, sehr wohl gefühlt. Ich finde, die beiden machen das großartig, wie sie auf einen eingehen, der Wechsel zwischen Theorie und immer wieder Gruppenarbeit, um das nicht nur eben verstanden zu haben, sondern auch gemacht zu haben und ausprobiert zu haben und zu merken, oh, das ist schwierig oder noch schwierig, ne? Und ja, bei den anderen geht es häufig ja auch nicht anders und da so auch miteinander in der Gruppe zu wachsen. Ich fand es mega schön, dass es einfach so eine kleine Gruppe war. Ja, so dass man da auch sehr schnell als Gruppe zusammenwachsen konnte. Und ich glaube, sie ziehen die richtigen Menschen an, die beiden.
Ja, das glaube ich auch. Sehr schön. Vielleicht ist dir ja aufgefallen, im MCO-Institut gibt es immer mal sehr schöne Postkarten, Karten mit Sprüchen drauf, mit Zitaten drauf. Und
Ja.
wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, eine solche Karte zu gestalten. Welcher Satz, welches Zitat, welcher Ausspruch vielleicht auch von dir selber würde draufstehen?
Also mir kommt spontan wieder, geht nicht, gibt's nicht, weil ich finde das so, der macht alle Türen auf, ja.
Super. Dann nehmen wir den. Geht nicht, gibt's nicht.
Richtig.
Ja, danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für deine Offenheit, auch so persönlich zu erzählen. Das macht dich natürlich sehr authentisch in dem Feld, in dem du arbeitest. Und ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer konnten heute ganz, ganz viel Wissen für sich mitnehmen von einem Feld, wo man nicht so oft was drüber hört.
Oh, vielen Dank. Das freut mich.
Ja,
Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung.
ja, super. Der Dank geht natürlich ans EMCO-Institut, an Lea und Silvana. Für
Ja.
die ich ja hier stellvertretend diese wunderbaren Gespräche führen darf.
Ja.
Ja. Ich wünsche dir noch einen ganz wunderbaren Tag und
Ich dir auch.
Zeitenstunden mit den Eltern, die zu dir kommen.
Ja, vielen Dank.
Mach's gut,
Du
tschüss.
auch, bis dann, tschüss.
Ja, das war sie, unsere Folge mit Gast. Vollgepackt mit ganz viel Erfahrung und Wissen über das Leben mit Kindern mit der Autismusdiagnose. Wenn du Interesse gefunden hast, dann schau gern mal nach Brittas Buch und ansonsten darfst du dich jetzt freuen auf die nächste Folge, in der wieder Lea und Silvana mit dabei sind. Und bis dahin, gutes Fühlen!